Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Nachdem wir uns ja letzte Woche über den bevorstehenden Winter unterhalten haben, trotz der aktuellen sommerlichen oder sehr sommerlichen Temperaturen, möchte ich in der heutigen Folge den Sommer mal in den Blick nehmen, mit seinen Folgen und Auswirkungen auf unsere Energieversorgung und insbesondere auf die Energiepreise. Denn was ist passiert in der letzten Juniwoche, insbesondere am Mittwochabend, am 24.06., kurz vor 9, hatten wir Strompreise in der Größenordnung von 700, 750 Euro die Megawattstunde oder 75 Cent die Kilowattstunde. Wieso ist das so? Wo kommt das her? Klar, wir haben diese Hitzewelle gehabt, die jetzt zum Glück abgeklungen ist. Jetzt haben wir angenehme sommerliche Temperaturen. Aber was bedeutet das eigentlich aktuell und auch für die Zukunft für unser Energiesystem in Deutschland, in Mitteleuropa? Und auch, wo geht das bei den Energiepreisen hin? Werden wir diese starken Schwankungen, wir haben diskutiert immer diese 0-Euro-Preise mittags oder sogar negative Strompreise, dann sind wir plötzlich bei ganz hohen Strompreisen. Also 750 Euro die Megawattstunde ist ein irrwitzig hoher Preis. Wo kommt das her? Ordnen wir in der heutigen Folge mal ein und gucken mal, was das langfristig bedeuten kann. Ja, es war heiß, es war sehr heiß. Das ist eine Sache, also auch wenn das erstmal Wettereffekte sind, aber diese Wettereffekte hängen mit dem Klimawandel zusammen. Gucken wir uns einmal etwas genauer an, was das jetzt bedeutet und auch was das für die Zukunft bedeutet. Erstmal der Blick jetzt zurück in das, was Ende Juni passiert ist. Wir haben diese außergewöhnliche Hitzewelle gehabt. Regional 40 Grad Celsius und sogar darüber hinaus und gleichzeitig eine windstille Hochdruckwetterlage. Das ist sehr außergewöhnlich. Ich meine, dass diese Hitzewellen kommen und kommen werden durch den Klimawandel und dass das wahrscheinlicher wird, das ist genau das, was man erwartet. Aber die Frage ist, also, was ist jetzt konkret passiert? Warum hat dieser Mechanismus des Strompreises so gegriffen und ist das jetzt ein Einzelfall gewesen, nach dem Motto, ja gut, einmal passiert, kommt nie wieder, oder ist das vielleicht sogar das neue Normal? Dazu, was gucken wir uns an, kennen das ja hier in der Runde, mal ein paar Daten, einmal die Börsenstrompreise und auch die Temperaturdaten, jetzt mal nur ab 1990. Ich will jetzt in dieser Folge jetzt nicht die Grundsatzdiskussion über Temperaturentwicklung in Deutschland und Mitteleuropa führen. Wir sehen, dass es raufgeht und das beobachten wir jetzt insbesondere seit 1990. Wichtig vielleicht da noch, also ich habe jetzt auch bei den Temperaturdaten, die jetzt eine Rolle spielen, bei dieser Hitzewelle immer nur die bundesweiten Durchschnitte angeguckt. Wir haben einzelne Stationen in Deutschland gehabt, die hatten auch Temperaturen deutlich über diesen 40 Grad Celsius, also Temperaturrekorde reihenweise, die gebrochen worden sind. Das gucken wir uns aber den Bundesschnitt an, das reicht aber, um zu verstehen, was passiert. Also wir haben alle noch ein Problem gehabt, das jetzt nicht nur auf Deutschland bezogen ist, also in den anderen Nachbarländern in Mitteleuropa gab es entsprechende Preisexplosionen. Die Belgier zum Beispiel, die hatten am Dienstagabend, also einen Tag vorher, hatten die dann Preise, die lagen bei fast oder so rund 1000 Euro die Megawattstunde, also 100, Wahnsinn, nicht? Also 1000 Euro, das ist 100 Cent, ein Euro pro Kilowattstunde. Ne? Man zahlt ja selber für seinen Jahrespreis, wenn man keinen dynamischen Strompreistarif hat, zahlt man so irgendwie zwischen 30 und 40 Cent, abhängig jetzt vom Tarif, den man hat bei seinem Energieversorger. An der Strombörse explodiert. Wieso, warum, weshalb? Also, was man einmal macht, ist, man guckt sich den Strombedarf erstmal an. Und zwar darauf bezogen dann die sogenannte Residuallast. Das ist die Residuallast. Das ist die Last, das heißt der Strombedarf Deutschlands zu jeder Viertelstunde und zieht die Produktion von Solar und Wind ab. Bedeutet also, dass die großen volatilen Energiesysteme, was tragen die bei? Und da haben wir natürlich dann, man nennt das dann die sogenannte Duck Curve, oder die Entenkurve, weil halt diese Lastkurve sieht so ein bisschen aus wie so eine Ente. Also unten niedrig, dann geht es halt runter mittags und dann geht es halt steil nach oben. Das ist das, was wir auch in vielen anderen Ländern beobachten, was jetzt diesen Verlauf angeht. Und den beobachten wir hier in Deutschland, das sehen wir auch in den USA und in einzelnen Bundesstaaten, Kalifornien, Texas. Gucken wir uns gleich noch an. Also wir haben das Problem gehabt, wir hatten jetzt in dieser letzten Juniwoche, das ist ja die 26. Kalenderwoche, viel Sonne, klar, war ja heiß, und wenig Wind. Das heißt, die Residuallast lag in den Abendstunden relativ hoch, nämlich bei 50 bis 55 Gigawatt Leistung. Das ist relativ hoch. Also normalerweise ist es doch deutlich weniger. Wir sind so bei 40 Gigawatt Residuallast, die wir dann im Zweifelsfall decken müssen mit konventionellen Kraftwerken, Kohle, Gaskraftwerke, die dann insbesondere am Abend einsteigen. Natürlich ein bisschen Wasserkraft, bisschen Wind, ein bisschen Bioenergie, die noch dazu kommt. Und natürlich dann der Import aus den Nachbarländern. Wir haben wenig bis gar keine Windleistung gehabt. Also obwohl wir ja doch einiges an Windleistung haben, haben wir in der letzten Juniwoche anderthalb bis zweieinhalb Gigawatt Wind gehabt. Das ist dann zum Wochenende mal besser geworden. Da gab es dann deutlich mehr Windleistung, da waren wir bei 20 Gigawatt nachts von Samstag auf Sonntag, also vom 27. auf den 28. Juni. Aber voll untertags, da war natürlich dann Solar auch dominiert. Die Solaranlagen haben am Mittwoch, dem 24., 55 Gigawatt Leistung bereitgestellt. Bei einer Last von 60 Gigawatt. Und sagen, ja, super, wieder haben wir letztens besprochen. Wir sind ja voll auf Spur. Das wollen wir doch. Wir wollen doch zeigen, dass wir eine Industrienation vollständig mit regenerativen Energien versorgen können. Mittag um die Mittagsstunden, wenn die Sonne scheint, geht das auch problemlos. Mit allen anderen Auswirkungen, die wir jetzt schon regelmäßig hier in der Runde diskutieren. So, was haben wir dann? Was beobachten wir dann danach? Dann geht die Last, bleibt halt hoch und gleichzeitig bricht die Sonne weg. Klar, die Sonne geht unter, dann fällt auch die Leistung. Naja, und was man jetzt dann beobachtet hat, ist an dem 23.06., dass wir abends, also in der Viertelstunde von 20.45 Uhr bis 21 Uhr, Preise hatten in den Ländern in der Region von rund 1.000 Euro. Also in Österreich hatten wir 712 Euro, Deutschland 747 Euro, in den Niederlanden 902 Euro die Megawattstunde, in Belgien sogar 1.038 Euro die Megawattstunde. Auch Dänemark hat entsprechende hohe Preise gehabt. Da würde man doch sagen, boah, ist doch sonnig, ist doch gut. Die Solaranlagen produzieren doch sehr, sehr günstig Strom. Das ist ja das Attraktive. Diese Grenzkosten sind doch sehr niedrig. Wir brauchen keinen Treibstoff oder keinen Brennstoff, den wir nutzen, wie in einem Kohle- oder Gaskraftwerk. Ist doch super. Also warum explodiert der Preis? Naja, und das kommt halt aus dem Merit-Order-Prinzip. Nochmal zur Erinnerung. Wie funktioniert das Merit-Order? Also wie bildet sich der Strompreis an der Strombörse? Man sortiert, die Kraftwerke bieten ihre Leistung an zum bestimmten Preis und dann wird halt sortiert von billig zu teuer, aufsummiert oder aufgelistet, aufgereiht und dann geguckt, was ist die Leistung, die wir abrufen und das teuerste Kraftwerk, was wir noch brauchen, um die Last zu decken, das bestimmt dann den Preis für alle. Wenn das günstigste dann eine Windenergieanlage ist, die dann für 3 Cent oder 5 Cent die Kilowattstunde produzieren kann, dann ist das der Strompreis an der Börse. Das funktioniert wunderbar tagsüber, weil Wind und Sonne ich sag mal, fast gratis Strom produzieren können. Nur danach kommen dann die Kohlekraftwerke, als letzter Punkt dann die Gaskraftwerke, die am teuersten sind. Und natürlich der Import, der auch als Kraftwerk mit reinzählt, der natürlich auch Leistung bereitstellt. Das heißt also, das teuerste, das letzte benötigte Kraftwerk mit dem höchsten Preis, das setzt den Preis aber für alle anderen. Das heißt auch, wenn ich günstig mit PV Strom produzieren kann und es wird noch ein Gaskraftwerk gebraucht, was dann für teuer Geld produziert, kriege ich als PV-Anlagenbetreiber trotzdem dann diesen hohen Börsenstrompreis. Da kann man schon also ein gutes Geschäft machen. Und jetzt haben wir diesen sogenannten Solar Cliff. Die Last geht runter. Die Last umgekehrt. Also nochmal vorsichtig. Die Last bleibt oben, Solar geht runter. Ne? Klar, wir haben abends dann noch einen hohen Strombedarf. Aber die Solaranlagen schalten oder fahren ihre Leistung runter, weil die solare Einstrahlung zurückgeht. Das heißt, wir müssen dort dann diese Unterdeckung aus Photovoltaik, wir haben eine windstille Woche gehabt, brauchten wir die fossilen Kraftwerke oder diese konventionellen Kraftwerke. Und das ist teuer gewesen. Wir haben zwei sich verstärkende Effekte gehabt. Zum einen, die Sonne geht ja erst relativ spät unter. Das war jetzt quasi kurz nach der Sommersonnenwende. Tage sind noch sehr lang, es werden jetzt etwas kürzer. Wir sind jetzt da wieder auf dem in der zweiten Jahreshälfte, dass jetzt also die Nächte wieder länger werden, die Tage kürzer. Bedeutet also, wir brauchen, wenn wir ein Gaskraftwerk anschmeißen müssen, damit es die Stromlast deckt, die Residuallast deckt, hat das halt trotzdem Anfahrkosten. Es ist tagsüber, es ist aus, dann fahren wir es an. Das heißt, also das Vorteil, Gaskraftwerk kann sehr schnell angefahren werden, aber das Anfahren kostet immer extra Geld. Je länger die Dinger laufen, desto günstiger wird es natürlich dann in Bezug auf die Kilowattstunde oder die Megawattstunde. Und dann hatten wir auch eine echte Knappheit. Es ist quasi alles gelaufen, was Strom produzieren könnte. Ne, im Sommer gibt es dann auch viel bei den konventionellen Kraftwerken viele Revisionen, Wartungsarbeiten, weil typischerweise der Bedarf etwas niedriger ist als im Winter. Im Winter haben wir halt dann doch noch einen höheren Strombedarf durch mehr Beleuchtungsbedarf, mehr Wärmepumpen, die laufen. Das haben wir im Sommer aber nicht. Das heißt also, was passiert jetzt im Moment? Wir beobachten, dass halt tagsüber in den Mittagsstunden die Preise stark negativ sind. Und zwar sogar so, dass die, dass bei entsprechenden Temperaturen wir mittags sogar eine leichte, also eine Preisreduktion beobachten, interessanterweise. Und was wir auch beobachten, wenn es dann abends noch sehr warm und heiß ist, und das hatten wir halt in der letzten Juniwoche, und wenn wir jetzt im Verlauf des Sommers nochmal so eine Hitzewelle bekommen, ne, wir haben jetzt ja kurz nur noch 7 Schläfer, und man sagt ja, wie das Wetter am 7 Schläfer ist, so lang bleibt dann 7 Wochen lang auch dieses Wetter, würde das bedeuten. Das war jetzt ja dann an dem Wochenende in dem Juni, führt dann halt dazu, theoretisch, es bleibt so, als wenn man dieser Bauernweisheit folgen würde. Also wir beobachten tatsächlich, dass der Day-Ahead-Preis in den Abendstunden, wenn wir heiße Tage haben, also bei einer Tagesmaximaltemperatur von über 30 Grad Celsius sind, dass der Strompreis deutlich höher ist, als wenn wir bei milden Tagen sind. Das heißt, wenn die Tagesmitteltemperatur kleiner 20 Grad Celsius ist. Wir sehen also, wir haben eine Preisspitze, wenn es heiß ist. Wo kommt das her? Wir brauchen die Gaskraftwerke, wir haben diese Anfahrtkosten, weil durch die lange Sonnenscheindauer brauchen wir eigentlich weniger Gaskraftwerke, weil die Stromproduktionskurve durch die Photovoltaikanlagen relativ breit ist. Das wird im Winter wird es deutlich enger, Strahlungsleistung wird auch geringer. Aber im Moment, Tage sind sehr lang, ist ja super, ist ja ideale Bedingung eigentlich. Wenn wir nur die Sonneneinstrahlung nehmen, nicht die Temperaturen, kommen wir gleich noch zu. Aber wenn wir dann kurzfristig dann doch mal für 2 Stunden ein Gaskraftwerk brauchen, ist das dann doch verhältnismäßig teuer, weil wir dieses Gaskraftwerk erstmal anfahren müssen. Auch die Anfahrtskosten müssen natürlich umgelegt werden. Das lassen sich die Gaskraftwerksbetreiber natürlich bezahlen. So, jetzt kann man nicht sagen, erneuerbaren sind mal wieder schuld, dass der Preis steigt. Nein, das ist nicht richtig. Ganz im Gegenteil. Die Erneuerbaren, Photovoltaik und auch Windenergie, machen den Strom eher günstiger, haben einen preisdämpfenden Effekt. Wir haben halt immer noch die Lücke am Abend, die wir im Moment in Deutschland nicht gestopft bekommen. So, und dann nächstes Problem, nächste Herausforderung, und das könnte in Zukunft dann zu einem wachsenden Problem werden. Wir haben natürlich bei solchen heißen oder sehr extremen Hitzetagen auf der Nachfrageseite einen zusätzlichen Bedarf, den es vorher nicht gab, nämlich Klimaanlagen oder die Kühllast. Wir müssen die Gebäude irgendwie kühlen. Und da beobachten wir, dass jetzt natürlich der Kühlungsbedarf steigt. Ne, dann kommen Leute dann nach der Arbeit, idealerweise in einem klimatisierten Büro, diesen Luxus haben aber bei weitem nicht alle Erwerbstätigen, kommt dann nach Hause und dann wünscht man sich ein kühles Haus, hat man einen Ventilator, der dann die heiße Luft zumindest mal durchpustet, aber trotzdem für einen Kühlungseffekt sorgt durch die Kondensation, also das Schwitzen und das Verdampfen dann des Schweißes auf der Haut. Und dann halt eine wachsende Zahl an Klimageräten, ob das jetzt so kleine Standgeräte sind oder halt dann sogar fest eingebaute Anlagen. Auch moderne Wärmepumpen können ja kühlen, wenn das Haus gut gedämmt ist. Also kann man mit Wärmepumpen tatsächlich ja noch ein Haus kühlen. Jetzt muss man aufpassen, auch da kursieren auch im Netz relativ viele Zahlen, wie viel Gigawatt zusätzliche Last das sind. Da muss man aufpassen, ne, wenn man die Dinger laufen nicht alle gleichzeitig, auch so eine Klimaanlage hat nur an und aus. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber was wir beobachten, tatsächlich, ähnlich wie man so Heizgrad-Tage oder Heizgrad-Stunden ermittelt im Winter, das ist so der Klassiker, wo wir eigentlich herkommen in Deutschland, ne, ab wann muss die Heizung starten? Denn ne, wenn wir jetzt in den Herbst kommen, ist das Gebäude ja noch aufgeheizt. Das heißt, ich brauche ja, wenn ich eine behagliche Temperatur haben möchte im Gebäude, muss ich nicht, sobald die Temperatur außen unter 18 Grad fällt, gegenheizen, sondern ich habe ja sogenannte solare Gewinne und die solare Einstrahlung heizt das Gebäude auf. Die Geräte und auch wir als Personen in dem Haus heizen das Gebäude mit auf, sodass ich erst, ab ich jetzt von der Gebäudedämmung irgendwas bei 12 bis 15 Grad Celsius zusätzliche Heizleistung brauche. Das dreht sich jetzt um, dass wir auch einen Kühlbedarf haben. Also ne, so eine Kühlgradstunden ist jetzt an der Klimatechnik auch nichts Neues. Das kennt man ja auch aus anderen Regionen der Welt. Also das ist ja keine neue wissenschaftliche Erkenntnis, ganz im Gegenteil. Sie ist halt nur neu für uns hier in Mitteleuropa, weil die Temperaturen einfach steigen. Und wir beobachten das, dass diese Kühlgradstunden, also wie viele Stunden im Jahr sollte ich ein Haus kühlen, weil es sich einfach aufheizt. Somit halten wir sehr viel auf. Und ich denke mal, alle Leute, die jetzt in einer Dachgeschosswohnung wohnen, die haben ja in der Bude 30 Grad gehabt. Und man wird die Hitze ja gar nicht mehr los. Denn wenn wir von 40 Grad Außentemperatur kommen und dann sind wir froh, wenn wir dann abends mal um 22 Uhr bei 30 Grad waren, drin ist es 32 Grad, ja super, dann kriege ich die Bude gerade mal von 32 auf 30 Grad runter. Da ist ja kein Schlafen. Da ist ja an nichts zu denken, außer in seinem eigenen Saft auf der Couch sitzen oder auf der Terrasse und ein kühles Getränk dazu. Das ist für uns hier in Mitteleuropa eine ganz andere, eine relativ neue Situation. Also, was haben wir? Die meisten Klimageräte, die man jetzt auch so in einem Baumarkt dann nochmal kaufen kann, zwei Drittel davon sind diese mobilen Monoblockgeräte. Und das sind vor allem ganz auch sehr stromintensive, stromhungrige Geräte. Und die fördern natürlich dann in den Abendstunden eine zusätzliche Last. Das ist im Moment noch nicht so wahnsinnig viel. Das ist jetzt nicht, dass wir da jetzt 20 oder 30 Gigawatt haben, aber ne, immer so zwischen 5 Gigawatt, weil manche rechnen mit 10 Gigawatt, das halte ich für ein bisschen viel. Es sind mehrere Gigawatt an zusätzlicher Leistung, die dann in den Abendstunden dann auftreten, die bei normalen Temperaturen eher nicht aufgetreten wären. Das heißt, wir haben dann zusätzlichen Bedarf, den man tatsächlich aber auch berücksichtigen muss. Und dann nächstes Problem bei dieser ganzen Hitzediskussion ist, Hitze macht den Strom knapp. Und damit meine ich jetzt gar nicht die thermischen Kraftwerke, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke und vor allen Dingen halt die Kernkraftwerke aus dem Ausland. Auch da ging ja dann die verschiedenste Pro- und Kontra-Diskussion in den sozialen Medien hin und her. Oh, Frankreich muss die Kernkraftwerke wieder drosseln, weil die Flüsse zu warm sind. Ja, einzelne Kernkraftreaktoren in Frankreich wurden runtergefahren, aber was wir nicht beobachten, ist, dass wir einen signifikanten Leistungs- oder Produktionseinbruch französischer Kernkraftwerke haben. Das war nicht der Fall. Aber dennoch, wenn sich die Flüsse aufheizen, auch das ist ja dann eine Folge des Klimawandels, das kennen wir, das beobachten wir. Auch die Schweiz haben da Reaktoren hitzebedingt oder wärmebedingt, weil sie nicht ausreichend kühlen konnten, runtergefahren. Aber das war jetzt nicht so, wo man sagen muss, oh Gott, jetzt bricht auch noch die Unterstützung aus dem Ausland zusammen. Die französischen Kernkraftwerke sind weitestgehend durchgelaufen. Dann ein Problem bei der Photovoltaik ist, dass der Wirkungsgrad von Solarmodulen sinkt, wenn sie heiß werden. Das ist halt ein physikalischer Effekt. Das bedeutet also, wenn bei höheren Temperaturen, nehmen wir mal diesen sogenannten photoelektrischen Effekt, also ne, dass die Photonen, das Sonnenlicht wird absorbiert von den Solarzellen. Dabei werden Elektronen freigesetzt in diesen Solarzellen, die dann halt nur durch den Elektronenfluss haben wir halt den Strom. Und dieser Mechanismus, dieser photoelektrische Effekt in den Zellen nimmt ab, oder der Wirkungsgrad nimmt ab, wenn diese Solarzellen heiß werden. Umgekehrt, wenn wir sie kühlen, dann steigt der Wirkungsgrad von Solaranlagen. Also wenn eine hocheffiziente Solaranlage haben will, baut die irgendwo in den Alpen. Es ist kühl, ein bisschen das Absurde. Eine Solaranlage in Island ist hocheffizient, produziert aber deutlich weniger Strom als eine Solaranlage in Spanien. Klar, weil die solare Einstrahlung geringer ist. Deswegen ist der Wirkungsgrad oder die Wirkungsgradaussage bei einer Solaranlage mit Vorsicht zu genießen, weil der Wirkungsgrad stark von der Solarmodultemperatur und damit indirekt von der Umgebungstemperatur abhängt. Also wir haben so einen Leistungsverlust von also bis zu einem halben Prozent der Leistung pro Grad Celsius. Jetzt haben wir draußen 40 Grad, die Sonne scheint voll drauf mittags, dann erreichen die Solarmodule Temperaturen von 65 bis 70 Grad Celsius. Das muss man sich halt vor Augen führen, dass wir da hohe Temperaturen haben. Da kann ich jetzt kein Spiegelei drauf braten auf den Solarmodulen. Aber ich verliere halt 20% meiner Leistung. Das heißt, eine Solaranlage, die 10 Kilowatt Leistung auf dem Dach hat, also die Module, die ich oben auf dem Dach habe, 10 Kilowatt, kann aber maximal technisch bedingt nur 8 Kilowatt Leistung bereitstellen. Auch das beobachten wir, dass der Wirkungsgrad im Sommer halt niedriger ist als in den Frühlings- oder Herbstmonaten. Ne, also von daher haben wir dort Probleme. Gasturbinen haben auch einen leicht geringen Wirkungsgrad. Liegt aber daran, ne, bei den Gasturbinen wird der Luft angesaugt. Die ist, wenn sie sehr heiß ist, hat sie eine etwas geringere Dichte. Und damit sinkt auch leicht der Wirkungsgrad bei Gasturbinen. Aber das ist ein minimaler Effekt. Tatsächlich, also ein Problem ist bei den Solarmodulen, wir haben einfach deutlich geringeren Wirkungsgrad, wenn die Dinger sehr, sehr heiß werden. Damit muss man halt umgehen. So, und dann weitere Herausforderung ist natürlich, wie viel Strom können wir importieren? Denn wir haben jetzt an dem Mittwochabend um 21 Uhr hatten wir 14 Gigawatt Import. Wir haben also mittags haben wir Strom exportiert, weil wir Überschussstrom hatten. Das waren 8 Gigawatt, die wir dann mittags um 1:30, viertel vor zwei exportiert haben an die Nachbarländer. Und dann abends, solare Energie ist weg, haben wir 14,6, fast 15 Gigawatt importiert aus allen unseren Nachbarländern, viel aus Frankreich und so weiter. Also das Problem kennen wir ja, da haben uns die Nachbarn geholfen. Mussten deswegen, ja gut, der Strom aus den Nachbarländern ist günstiger, als dann ein extra Kraftwerk anzuschmeißen. Wir haben die Leistung ja gesichert da, die ist ja da. Wir haben zwar viel Gesamtleistung, ne, gut 270 Gigawatt an installierter Leistung, gesichert sind davon aber nur 90 Gigawatt. Der Rest ist Photovoltaik und Wind. Und wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint, haben wir halt ein Problem. Wir haben halt keine gesicherte Leistung. Wir schaffen aber, ne, aus der Braunkohle, aus der Steinkohle, wobei da sind auch noch viele Netzreserve. Wir haben Gaskraftwerke, also da schaffen wir noch einiges an Kohle. Also wir sind, bei uns geht das Licht nicht aus. Also auch da nochmal, ne, wenn die Nachbarländer sagen, machen wir nicht mehr den Stromhandel, verdienen ja gutes Geld damit, dann können wir uns immer noch versorgen. Keine Panik. Es gibt andere Länder, da haben wir gesprochen über Luxemburg, die haben die Versorgungsleistung nicht. Von daher dürfen wir nicht vergessen, also beim PV-Bestand, wir sind so bei rund 120 Gigawatt, haben aber mittags zwischen 45 und 55 Gigawatt Einspeiseleistung. Liegt auch daran, dass wir natürlich dann bei manchen Anlagen, die sind dann abgeschaltet, müssen dann die Last entsprechend anpassen, wird runtergefahren. Naja, bedeutet also, wir haben dann tagsüber eine gute Versorgungslage. Wir fahren ja dann alle Kraftwerke runter, so gut es geht. Die fossilen Kraftwerke laufen auf einem Mindestmaß. Also am 24.06. waren es dann 2 Gigawatt Steinkohle und nur in Anführungszeichen 6 Gigawatt Braunkohle. Viel weniger geht tatsächlich nicht, sonst kriegen wir ein Problem. Liefen auch Gaskraftwerke, auch am Mittag. Das liegt dann einfach an dem Problem, wo brauche ich den Strom? Und dann haben wir dieses Redispatch-Thema. Das kennt man. Und wenn wir jetzt dann uns die Daten mal angucken zu den Strompreisen, jetzt haben wir gesehen, alles klar, Stromversorgung, wie teilt die sich auf? Mittags zu viel oder sehr viel Solarstrom, wir können exportieren, nachmittags, abends verlieren wir die solare Einstrahlung, die Leistung fehlt, dann müssen wir zukaufen aus dem Ausland und vor allem Gaskraftwerke zuschalten, das wird dann sehr teuer. Und da ist jetzt die Frage, und das ist ganz interessant, da gibt es eine Studie vom Professor Hirt, Kollege in Berlin, der Energiewirtschaftsprofessur hat. Die haben sich schon 2023, 2024 mit der Frage von Preisspitzen auseinandergesetzt. Also sind die Preise, die aufgerufen wurden, über dem, was man erwarten kann, oder ist das normal? Ja, da kann man dann sich sehen, also was haben die gemacht? Das kann man natürlich auch mal mit ein bisschen Aufwand mal nachrechnen. Ich habe das mal versucht mit diesen Spitzenpreisen. Das heißt, man guckt halt, was kostet eigentlich dann der Strom aus dem Gaskraftwerk? Was sind die sogenannten Grenzkosten einer Gasturbine? Na, das sind die Anfahrtskosten dabei. Dann, wenn ich den Strom produziere, habe ich die Gaskosten. Ich habe die CO2-Kosten, weil natürlich das Gaskraftwerk, wenn es dann Methan verbrennt, CO2-Zertifikate braucht, ne, das verteuert gewollt den Strompreis. Und wenn man das mal alles umlegt, stellt man fest, dass es tatsächlich einige Stunden gab, jetzt in dieser Woche, in der letzten Juniwoche, Kalenderwoche 26, dass es dort Preisspitzen gab, die über den erwartbaren Gasturbinengrenzkosten lagen. Das heißt, da ist offensichtlich etwas passiert und die sind alle, also in diesen 3 Tagen, aufgetreten, alle abends zwischen 19 und 23 Uhr. Also 9 von diesen Preisspitzenstunden im Juni in dieser Hitzewellewoche. Das heißt, also da ist offensichtlich etwas passiert. Also diese Preisspitzen, die treten auch nicht im Winter auf, nicht oder nicht im Herbst. Waren aber bisher eigentlich nicht im Sommer. Und jetzt plötzlich tauchen diese Preisspitzen im Sommer auf. Man muss so aufpassen, das sind Gaspreisspitzen. Das kann man eigentlich erst seriös rechnen ab 2023, weil er vorher noch in dieser Gaskrisensituation war, wegen des Ukraine-Kriegs durch Russland. Da hatten wir sowieso Verwerfungen am Gasmarkt. Aber selbst die Gaskrise 22 hat keine Preisspitze in dieser Definition jetzt von dem Institut von Professor Hirt gemacht. Also, ne, das heißt, offensichtlich ist da was passiert. Und das kann man tatsächlich auch, wenn man sich mal die Temperaturdaten, wenn wir die Temperaturdaten nehmen und gegen den Day-Ahead-Preis, also den Börsenstrompreis, ne, was kostet, wenn ich heute sage, ich brauche morgen eine Megawattstunde, was kostet mich das, das mal gegeneinander halte, stellen wir fest, dass der Day-Ahead-Preis steigt mit der Tagesmaximum-Lufttemperatur im bundesweiten Mittel. Es geht drauf. Also je höher die Temperatur ist, von 20 Grad Celsius bis dann schrittweise 30 Grad Celsius, beobachten wir, Die Stunden nehmen natürlich ab, weil wir gar nicht so viele heiße Stunden haben. Aber wenn wir die Sommer 23 bis 26 nehmen, stellen wir fest, aha, je höher die Temperatur, desto höher auch der Day-Ahead-Preis. Da ist also offensichtlich eine Art des Zusammenhangs zu erkennen. Mal vorsichtig sein, also ne, die Datenlage ist jetzt deutlich hin. Man sieht auch, dass wenn man sich die Daten genauer anguckt, dass das hat auch, ne, eine Signifikanzanalyse hält dem auch stand. Aber trotzdem, die Daten reichen nicht aus, um da wirklich schon langfristige Trends und Beobachtungen rauszuziehen. Aber tatsächlich sieht man, dass, ne, abhängig jetzt von der Tagesmaximum-Lufttemperatur, wie gesagt, immer den Bundesdurchschnitt, nicht einzelne Stationen, sondern wir gucken uns an, was war die bundesdurchschnittliche Lufttemperatur. Und dann gibt es, ne, kann man sich angucken, der Abendpreis, ne, 19 bis 23 Uhr, gibt es da eine Anomalie? Beobachtet man dort einen Preisanstieg, wenn es heiß ist? Und tatsächlich sieht man das, dass dann im Trend der Preis steigt pro Grad Celsius höherer Lufttemperatur. Interessanter Effekt. Ne? Auch wenn der Effekt klein ist, ne? Ist ja nicht so, dass jetzt 30 Grad plötzlich den Strompreis im Schnitt verdoppelt oder verdreifacht. Man starke Schwankungen, haben wir jetzt ja gesehen in der letzten Juniwoche. Aber es gibt da einen Zusammenhang. Und wir beobachten, selbst wenn man dann dieses Gaspreisniveau noch herausrechnet, stellt man fest, es geht rauf. Und da gibt es ja noch den neuen Begriff, die Hitzeflaute. Ne? Sonst haben wir mal von Dunkelflaute gesprochen. Es ist dunkel, Sonne scheint nicht und Flaute, es weht kein Wind. Jetzt haben wir Ende Juni Hitzeflaute. Sehr, sehr hohe Temperatur und wieder kein Wind. Und plötzlich haben wir da ein Hitzeflautenproblem. Da haben wir letztes Jahr noch nicht drüber gesprochen, über diesen Begriff. Der ist tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal so richtig in der Allgemeinheit. Also komm, jetzt kann man sagen, ach komm, hey, eine Woche. Also ist das jetzt, ist halt Wetter. Haben wir Pech gehabt oder Glück gehabt, wie auch immer. Es gibt ja Leute, die finden das toll, diese hohen Temperaturen. Ich bin da jetzt nicht so ein Riesenfreund von. Was bedeutet das denn eigentlich? Und jetzt Klima und Klimawandel. Was heißt das jetzt eigentlich für die Volkswirtschaft der Bundesrepublik Deutschland oder sogar für die Europäische Union? Seit 1990 erwärmt sich Deutschland stark und zwar deutlich stärker als andere Regionen der Welt. Das ist halt einfach eine Beobachtung, eine Messung der Wetterdaten, seitdem wir jetzt seit 1880 erfassen, haben wir also eine Erwärmung in Deutschland. Das führt dazu, wenn wir jetzt so eine grundlegende Temperaturerhöhung haben, das sind so knapp also rund 2 Grad Celsius Temperaturerhöhung, die wir jetzt haben, und sagen, oh, komm, 2 Grad, dann wollen wir nicht so häufig eine Jacke anziehen. Das so funktioniert Klima nicht. Das bedeutet nämlich, dass die Wetterextreme, Starkregen und was es so alles gibt, die Wahrscheinlichkeit erhöht sich. Wichtig auch da, eine Wahrscheinlichkeit erhöht sich. Und auch das beobachten wir. Die Sommertage haben sich verdoppelt. Auch da wird jetzt sagen, auch Sommertage ist doch eigentlich ganz schön. Ne? Wann wird es denn wieder Sommer? Die Stunden, bei denen wir über 30 Grad Celsius sind, die haben sich vervierfacht. Und auch die Hitze kommt früher. Früher war das so, dass der erste heiße Tag, das war früher so der 20. Juli. Mittlerweile sind wir beim 9. Juli. Das heißt, wir sind 2 Wochen nach vorne gerutscht und die heiße Phase, nicht nur in Anführungszeichen, sondern wirklich wortwörtlich, kommt eigentlich erst Anfang Juli. Sonst war eigentlich, ist der Juli so, deswegen machen wir ja im Juli eigentlich die Sommerferien, weil dann die heiße Zeit ist und man in Urlaub fahren will. Und wenn wir dann natürlich mehr Hitze haben, haben wir mehr Kühlbedarf. Und vor allem, das führt dann halt zu diesen Abendpreisspitzen. Das heißt, auf der einen Seite verteuert diese Hitze, die hohen Temperaturen, verteuert die Energie. Und was auch noch dazu kommt, das kann jetzt jeder von sich sicherlich bestätigen durch eine anekdotische Evidenz, wie es ja immer so schön heißt, also durch persönliche Erfahrung, Hitze senkt die Produktivität. Das kann man messen, das kann man nachweisen, dass ab 30 Grad wir deutlich ineffizienter, langsamer arbeiten. Man sagt, boah, Effizienz, aber ganz ehrlich, wer bei 28 Grad im Büro sitzt, der kann nicht so konzentriert sein und so produktiv sein. Das geht einfach physiognomisch nicht. Jetzt muss man vorsichtig sein, auch da, die Allianz hat da mal Studien gemacht, aber tatsächlich kosten solche Hitzewellen tatsächlich auch Bruttoinlandsprodukt. Das sind Größenordnung von kleinen einstelligen Milliardenbeträgen in Euro. Es gibt also erste Rechnungen, man muss auch vorsichtig sein, deswegen jetzt nicht die Zahlen auf die Goldwaage legen, sagen so, das sind jetzt harte Fakten. Aber es gibt so erste Untersuchungen, die sagen, also so einen Tag haben, der deutlich über den 32 Grad ist, kostet das in Deutschland die Produktivität wie so ein halber Streiktag. Das ist mal so ein Bild, wo man vielleicht was greifen kann. Denn wir beobachten, die Temperaturen gehen rauf, die Sommertage gehen rauf. Also Sommertag ist definiert über 25 Grad Celsius. Die heißen Tage nehmen zu, heiße Tage sind über 30 Grad Celsius. Das nimmt alles zu. Das muss zunehmen. Das ist das, was die Klimaforschung schon seit Jahren prognostiziert und jetzt auch bestätigt, dass das so kommen muss in Mitteleuropa und dass das auch erst aufhört, wenn wir mit diesen CO2-Emissionen aufhören. Ich möchte jetzt nicht die Diskussion an der Stelle führen, ja, was können wir machen in Deutschland und China und aber USA. Aber das ist erstmal der rein physikalische Effekt. Und das führt jetzt nun mal dazu, wenn es heißer wird, wenn diese Hitzewellen, die immer wahrscheinlicher werden, es kann sein, dass wir dieses Jahr keine mehr kriegen, es kann aber, wo die Wettervorhersage jetzt für die nächste Zeit ist ja noch sommerlich. Letztes Jahr war nicht so heiß und so verregnet. Wir haben Jahre gehabt, die waren noch schlimmer, so 2003 ist zum Beispiel jetzt mal so ein Jahr, wenn man das mal rauspickt, das war natürlich sehr extrem, was die Hitze angeht. Da kann man sich noch erinnern, wir hatten jetzt auch in den Corona-Jahren, hatten wir auch einen schönen Frühjahr gehabt, tatsächlich auch vieles abgemildert. Das letzte Jahr 2025, das war jetzt, ich sag mal, also schon ein schöner Sommer im sehr langjährigen Durchschnitt, über 30 Jahre gerechnet. Aber jetzt 24, 23 war heißer. Haben wir mehr Hitze, mehr Sommer gehabt. Wir erinnern uns an die Folgen, die das gibt mit den Dürren etc. Bedeutet jetzt also, wenn wir das mal zusammenfassen, wo geht die Reise hin? Ordnen wir es mal ein und ziehen wir ein paar Schlussfolgerungen. Es wird heißer, das ist der Klimawandel. Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu solchen Wetterextremen kommt und Temperaturen bei 40 Grad sind Wetterextreme. Das ist für Mitteleuropa nicht normal. Und wenn Leute glauben, ja, früher war auch schön. Ja, sicher war früher schön, aber früher hatten wir keine 40 Grad. Nein, das kann man an den Wettermessstationen einfach sehen, dass solche Dinge früher nicht in dieser Art und Weise aufgetreten sind, wie wir es jetzt sehr extrem Ende Juni hatten. Die Hitze führt dann dazu, dass wir auf der einen Seite mittags zwar durch die Solareinstrahlung viel PV-Strom haben, nicht ganz so effizient, wir dann aber nachmittags und dann in die Abendstunden hinaus einen erhöhten Kühlbedarf bekommen und das wird sich in den nächsten Jahren, so ist zumindest zu erwarten, noch weiter verstärken. Bei einer Fortschreibung werden sich die Hitzestunden bis 2050 fast verdoppeln. So, jetzt kann man schlecht Prognosen machen, wie sich die Strompreise an der Börse entwickeln werden, vor allem nicht bis 2050. Aber jetzt in kurz- und mittelfristig ist erstmal davon auszugehen, dieser Effekt geht nicht weg. Was können wir denn tun, damit wir diesen Effekt vielleicht doch loswerden? Und es gibt Praxisbeispiele in anderen Regionen dieser Welt, wo es funktioniert. Batterien, ne? Wie immer, das ist jetzt die nächste entscheidende Komponente. Wenn der Strom mittags nun mal sehr günstig ist und an einem Abend sehr teuer ist, ja, dann kann ich doch einen wunderbaren Business Case daraus machen. Batterien mittags laden, abends entladen. Wir beobachten in Kalifornien, wir beobachten in Texas, wir beobachten in Australien preisdämpfende Effekte, dass diese Spreizung zwischen mittags niedriger Preis, abends sehr hoher Preis, denn dieses Problem haben andere Regionen dieser Welt genauso wie wir. Diese Preisspreizung ist mit gedämpft. Mittags ist der Preis wieder etwas angehoben, weil die Batterien dann halt konkurrieren, den Strompreis ein bisschen anheben, weil sie sagen, den nehme ich jetzt ab, den speichere ich ein. Dafür habe ich an den Abendstunden aber eine Reduktion der Kosten, weil die Batterien dann entladen werden. Ich ersetze die Batterien, die günstiger oder niedrigere Grenzkosten haben, im Vergleich zum Gaskraftwerk. Das ist der Weg. Weiterer Punkt ist, auch das, man merkt, diejenigen jetzt hier in der Hörerschaft, die hier regelmäßig dabei sind, merken, ich wiederhole mich immer wieder. Aber das sind die Wege, die wir gehen müssen und die wir auch gehen werden. Also ein Speicher ist eine. Steuerbare Lasten, Flexibilisierung. Wir müssen dafür sorgen, dass wir diese hohen Lastspitzen loswerden mit den Klimaanlagen, mit der Wärmepumpe, mit den Elektroautos. Wir brauchen nicht, wenn wir abends nach Hause kommen von der Arbeit, stecken ein Elektroauto an, zieht dann direkt 11 kW und gleichzeitig schalten wir die Klimaanlage an, weil die Bude warm ist. Ja, das Auto muss ich doch nicht in diesem Moment laden, wenn es so teuer ist. Was kann ich da machen? Entweder habe ich einen dynamischen Strompreis, dann sage ich, lade ich mein Auto nicht in dieser Preisspitze. Alternativ kann ich sagen, ja gut, vielleicht kann ich ja meine Klimaanlage tagsüber laufen lassen, damit die Bude gar nicht erst über 30 Grad Celsius warm wird im Inneren. Wenn ich meine Klimaanlage intelligent oder aus der Ferne steuern kann. Man kennt das bei den Elektroautos. Fand ich jetzt sehr angenehm. Ich kann meinem Auto sagen, muss man auf Klimaanlage schon mal an, ich will in einer halben Stunde losfahren. Dann ist das halt im Innenraum nicht 40 Grad heiß oder mehr, sondern hat angenehme 22, 23 Grad. Dann kann man sofort losfahren. Super. Könnten Verbrenner auch, aber das geht halt mit dem normalen Bleiakku nicht ganz so einfach. Also ein Hoch auf die Elektromobilität. Ich kann es im Winter vorheizen. Schon sehr stromintensiv. Im Sommer kann ich mein Auto aber kühlen, indem ich die Klimaanlage vom Auto anmache. Und dann brauchen wir tatsächlich mehr Kuppelkapazitäten zu unseren Nachbarländern, dass wir die Netze noch weiter ausbauen, damit wir uns in Europa gegenseitig helfen können. Denn auch da, vielleicht nochmal letzter kleiner Aspekt, weil das auch gerne immer hochgekocht wird. Wir sind doch Strombettler und Stromimporteur. Ja, sind wir. Das waren wir in den Jahren 24 und 25. Jetzt im ersten Halbjahr 26 ist es mit einer fast ausgeglichenen Bilanz. Wir haben etwas mehr importiert als exportiert, aber es ist im ersten Halbjahr, 1.1. bis 30.06.2026, haben wir eine ausgeglichene Bilanz. Wir haben viel importiert aus Frankreich. Eigentlich das Normale, das waren so gute 9 Terawattstunden jetzt im ersten Halbjahr. Aber wir haben auch viel unsere Nachbarländer exportiert, also insbesondere in die Niederlande, nach Polen haben wir was abgegeben, nach Österreich haben wir exportiert, in die Schweiz. Also ein Geben und Nehmen. Aber das müssen wir ausbauen, damit wir halt solche extremen Wettersituationen und damit auch extreme Bedingungen oder Anforderungen an die Stromnetze, dass wir das besser ausgleichen können. Heißt also, wenn wir zusammenfassen, die Hitze treibt den Strompreis, ja, aber nur abends. Nur zusammen mit diesen Hitzeflauten und knappen Importen. Das kann aber künftig mehr werden, denn auch die Franzosen und die Belgier und die Niederländer haben ihre Temperaturrekorde pulverisiert. Und das ist ja dann nicht nur die Hitzeinsel Deutschland, sondern die Hitzeinsel Mitteleuropa. Das heißt, wir brauchen da natürlich entsprechende Maßnahmen in der Zukunft. Der Weg ist klar. Speicher, Flexibilisierung, Netze. Immer dieser Dreiklang. Und dann können wir die nächste Hitzephase 2027 besser überwinden. Das sollte ganz gut klappen.